Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute möchte ich dir tatsächlich mal die Geschichte von mir und meinem Pferd erzählen, von meinem Merlin. Das wird jetzt also eine eher persönliche Folge. Ich denke mal, dass ich das jetzt ab und zu mal zwischen den Wissensfolgen so machen werde. Die letzte Folge, da ging es ja ums Longieren. Genau, jetzt habe ich mir gedacht, passt es doch ganz gut, einmal ein bisschen was über mich zu erzählen und mein Pferd, dann lernst du uns auch noch mal ein bisschen besser kennen. Ja, und ich hoffe, dass es dir halt eben auch gefällt und du es vielleicht spannend findest, auch mal was über mein Pferd zu erfahren und vielleicht ja sogar auch über das Thema Pferdekauf, denn logischerweise wirst du hier auch erfahren, wie ich mein Pferd gekauft habe. Ja, dann vielleicht erstmal grundsätzlich aktuell so zu meinem Pferd. Mein Pferd heißt Merlin. Ein bisschen was habe ich ja auch schon in der Folge 0 über ihn erzählt. Aber falls du dir die noch nicht angehört haben solltest, mache ich das jetzt auch noch einmal ganz kurz. Also er ist ein Hannoveraner Wallach, der am 19.02.2000 geboren ist. Seit Mai 2009 ist er auch bei mir. Er ist jetzt aktuell, also 25 Jahre alt. Ich nehme das hier gerade Ende Februar 2025 auf. Genau, und jetzt habe ich tatsächlich auch das erste Mal in all diesen Jahren, was jetzt ja schon fast 16 Jahre sind, eine Pflegebeteiligung für ihn. Es läuft auch aktuell wirklich super und sie unterstützt uns da ganz toll. Also hier einmal danke, Sophie, an dich, dass du mit in unserem Team bist. Merlin ist auch seit 3 Jahren mittlerweile in Reitrente, deswegen haben wir auch nur eine Pflegebeteiligung, keine Reitbeteiligung. Er wird aber auch noch weiterhin vielseitig vom Boden bewegt, also wir machen was an der Longe, Zitzensik, die Arbeit an der Hand, Spaziergänge, ab und zu mal ein bisschen Freiarbeit, ein bisschen Quatsch machen, also ja, alles, was man halt so machen kann, ohne das Pferd zu reiten. Und mittlerweile hat er tatsächlich im Alter auch, ja, ich sag mal so ein bisschen Altersstarrsinn bekommen. Er ist zum Beispiel nicht mehr so zaunsicher wie früher. Also er rennt jetzt nicht komplett durch jeden Zaun, aber man merkt schon, wenn man nur so eine Litze hinhängt ohne Strom, um zum Beispiel ein anderes Pferd abzutrennen, weil das gerade irgendwie Futter bekommen soll oder so. Oder auf der Wiese ist abgesteckt und da ist kein Strom drauf und auf der anderen Seite ist das Gras halt eben grüner und verlockender. Dann kann es schon mittlerweile sein, dass er da irgendwie mal durch den Zaun klettert. Hat er früher nie gemacht, aber ja, man merkt dann doch im Alter, ändern sie sich vom Charakter her dann doch auch nochmal ein bisschen im Laufe ihres Lebens. Genau, in dem Stall, in dem er jetzt wohnt, sind 5 Pferde in der Gruppe, das klappt auch mit allen echt gut. Also er steht halt auch im Offenstall, er ist immer draußen. Genau, von den anderen 4 Pferden würde ich auch sagen, sind so 2 bis 3 auf jeden Fall auch seine Freunde. Mit dem einen Wallach, ich glaube, das ist so, naja, man kennt und ignoriert sich so ungefähr, aber mit den anderen habe ich ihn jetzt auch schon öfter mal ein bisschen spielen sehen, was mich natürlich sehr freut. Genau, das ist so die aktuelle Situation, aber ich wollte ja auch einmal erzählen, wie das damals so alles angefangen hat, wie ich ihn quasi gefunden und auch gekauft habe. Das war so, ich fühle mich total alt, wenn ich das jetzt sage, aber tatsächlich vor 16 Jahren, da war ich ja 14, da war ich auf Pferdesuche. Ich hatte vorher extra schon jahrelang mein Taschen- und mein Konfirmationsgeld nur dafür gespart, mir endlich ein Pferd, beziehungsweise als Kind früher noch ein Pony kaufen zu können. Ich habe mich tatsächlich auch nur dafür konfirmieren lassen. Und genau, als ich dann in die Pubertät kam, haben meine Eltern gemerkt, okay, trotzdem interessiert sie sich immer noch so sehr für Pferde und fährt jeden Tag in den Stall zu ihren Reitbeteiligungen. Und deswegen haben sie es mir dann endlich erlaubt, eben auch ein Pferd selber zu kaufen. Die Bedingung war aber auch, ich muss den Kaufpreis tatsächlich selber tragen. Genau, dann habe ich mir also verschiedene Pferde angeschaut. Da war aber nicht wirklich was Passendes dabei. Da kannst du auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Da habe ich schon mal ein paar Posts zu gemacht, wo ich da so ein bisschen drüber spreche. Und dann hatte ich tatsächlich gerade ein Pferd in Probe gehabt. Das war ein 4-jähriger Fuchswallach. Der war an sich wirklich sehr schön. Bisschen problematisch tatsächlich aber auch schon. Auch das habe ich kurz einmal bei Insta erzählt. Ich hatte ihn ja bei mir mit in Probe genommen in den Stall, wo ich meine Reitbeteiligung hatte. Durfte ich ihn mitnehmen vom Züchter aus. Und beim ersten Mal, dass ich ihn dort reiten wollte. Ich habe ihn halt vorher ablongiert mit einer Bekannten noch, um halt zu gucken, ob er an dem Tag ganz gut drauf ist. War auch alles in Ordnung soweit. Dann wollte ich aufsteigen und dann hat er sich direkt mit mir hinten einmal übergeschmissen. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ja, meine Reitlehrerin, die hat mich da in dem Prozess auch so ein bisschen begleitet und dann hatten wir ihn am nächsten Tag zusammen longiert und dann meinte sie auch so ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee für dich ist, ob du dich damit nicht ein bisschen überforderst, wo ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für bin. Und übrigens, wenn du selber gerade auf der Suche nach einem Pferd bist oder dich generell für das Thema Pferdekauf interessierst, um zum Beispiel nicht solche Fehler zu machen wie ich, dass man dann da mit einem Vierjährigen steht, der sich mit einem in der Halle überschlägt, dann schau gerne mal in die Shownotes. Dort habe ich dir mein PDF, den Traumpferd-Guide, den du dir für 0 Euro runterladen kannst, verlinkt. Klick einfach drauf, lad dir das runter und ja, dann hoffe ich, dass der dir auch weiterhelfen wird. Und dann hat sie mich tatsächlich, während wir da mit diesem vierjährigen Wallach standen, gefragt, ob ich mich vielleicht noch an Merlin erinnere. Der steht ja zum Verkauf. Denn ja, ich kannte Merlin tatsächlich schon, bevor ich ihn gekauft habe. Denn lustigerweise, in dem Stall, in dem ich da meine Reitbeteiligung hatte, da war ich, glaube ich, so, ich glaube, ich bin da mit 11 oder 12 hingekommen zum Reitunterricht. Da stand Merlin damals schon in diesem Stall, also als Privatpferd. Die hatten halt Privatpferdehaltung und eine kleine Reitschule. Ich kam da halt als Reitschulkind hin. Bin dann ja irgendwann Reitbeteiligung geworden und Merlin stand da 2 Jahre lang. Als ich auf Pferdesuche war, waren die aber vorher mit ihm umgezogen und meine Reitlehrerin hatte ihn tatsächlich weiterhin als Brittpferd und halt eben auch ab und zu für Unterricht. Hatte dann eben von den Besitzern natürlich erfahren, dass sie den jetzt verkaufen möchten und ob sie nicht mithelfen könnte, ein passendes Zuhause für ihn zu suchen. Da habe ich natürlich gesagt, ja, Merlin kenne ich noch, den fand ich eigentlich auch immer ganz schick. Und dann meinte sie eben, sie fährt da heute noch hin zum Brit und ob ich nicht einfach mitkommen möchte, mir das mal angucken möchte. Vielleicht darf ich ja dann auch schon direkt schon Probe reiten, meinte sie, wenn sie das halt mit der Besitzerin bespricht, weil die mich ja logischerweise auch schon kannte von früher. Und ja, so haben wir dann den vierjährigen Wallach natürlich erst zu Ende gemacht, ihn wieder zurückgebracht in seine Box und dann bin ich mit meiner Reitlehrerin rübergefahren. Es waren dann, glaube ich, auch nur 2, 3 Orte weiter und dann ist sie Merlin erst ein bisschen geritten. Ich durfte ihn danach nochmal reiten. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen damals. Ich habe mich direkt wohlgefühlt auf ihm und ich bin dann aber noch ein zweites Mal alleine hingefahren, weil ich halt gesagt habe, so, ja, kann natürlich sein, dass er jetzt so gut gelaufen ist, weil ja eben auch meine Reitlehrerin vorher drauf saß und ich würde halt gerne einmal ihn auch reiten, ohne dass vorher jemand anders mit ihm gearbeitet hat an dem Tag, damit ich so ein bisschen gucken kann, ne, kriegen wir das auch ganz gut zusammen hin, wenn da keiner vorher mit dabei ist. Also ich bin halt mit meinen Eltern natürlich hingefahren. Ja, und auch das zweite Probereiten lief sehr, sehr gut und ich hätte damals natürlich auch schon viel eher auch mal was mit ihm am Boden machen sollen oder so, aber das wusste ich halt mit 14 alles noch nicht, da zählte für mich halt vor allem das Reiten und dadurch, dass das eben zweimal so gut geklappt hat, haben wir dann nicht lange gefackelt, weil meine Reitlehrerin ja auch sagte, sie kann sich das sehr gut vorstellen, dass wir beide gut harmonieren und ja, dann haben wir den Kaufvertrag unterschrieben, beziehungsweise ich und dann von meinem ganzen angesparten Geld dieses Pferd gekauft. Und dann ist er tatsächlich ein paar Wochen später eingezogen. Ich habe ihn dann in den Stall gestellt, wo ich halt eben auch schon meine Reitbeteiligung hatte, weil ich da auch ganz gut mit dem Fahrrad hinkam. Ich hatte da ja logischerweise mit 14 noch kein Auto. Und ja, dann hatte ich also endlich ein eigenes Pferd. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich damals war. Tatsächlich hat sich aber dieser Traum von alles ist jetzt perfekt und alles wird toll relativ schnell wieder verabschiedet, beziehungsweise ich bin auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Also ich liebe mein Pferd immer noch heiß und innig, aber ja, man merkt dann eben doch, dass nicht alles immer so rosarot ist, wie man sich das so vorstellt. Denn schon am ersten Tag, als ich Merlin dann ganz stolz aus dem Hänger rausgeführt habe, ihn dann auf die Wiese gebracht habe zu den anderen Pferden, ist er mir direkt erstmal auf den Fuß gelatscht, mit Eisen wohlgemerkt. Also er hatte damals 4 Eisen, als ich ihn gekauft habe. War zum Glück nichts gebrochen, aber ja, das so habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Der erste Tag mit meinem eigenen Pferd, dass ich dann erstmal den Fuß hochlegen und mit Eis kühlen muss, weil er draufgetreten ist beim Weggaloppieren. Naja, wie das damals halt auch so war. Man hat nicht wirklich eine Eingliederung da im Stall vollzogen, sondern, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, er wurde einfach auf die Weide gebracht mit allen anderen Pferden dann aus seiner Gruppe, die sich dann ja schon länger kannten. Das endete natürlich darin, dass er dann in den, ich glaube nicht am ersten Tag, aber am zweiten oder dritten Tag oder so, eine Fleischwunde hatte, die dann der Tierarzt tackern musste, weil sie so tief war. Also es war jetzt nichts mega Schlimmes, aber es war halt schon eben eine tiefe Fleischwunde. Also unser Start war nicht war nicht ganz so rosig, sagen wir es mal so. Genau, dann hatte ich ja schon gesagt, ich hatte ihn erstmal in einem normalen Boxenstall geparkt. Also da kamen die Pferde halt eben nur eine bestimmte Zeit pro Tag raus und standen den Rest der Zeit in der Box. Da hatte er aber leider relativ viel Stress in dieser Haltung, wahrscheinlich auch, weil er so unfassbar wenig rauskam. Ich glaube, die waren 4 Stunden draußen, das ist jetzt nun wirklich nicht viel. Generell hatte man halt auch gemerkt, dass er einfach ein sehr nervöses, stressanfälliges Pferd ist. Das hat sich dann halt auch darin geäußert, dass er am Putzplatz innerhalb von einer halben Stunde putzen und fertig machen wie 8-mal geäppelt hat mit Kotwasser und Durchfall dann am Ende. Er war halt immer schreckhaft, hat sich vor allem möglichen erschrocken, also spazieren gehen oder ausreiten war dann schon echt eine Herausforderung anfangs mit ihm. Er war zu dünn, hatte zu wenig Muskulatur. Ausreiten, wie gesagt, mit anderen Pferden, das ging einigermaßen, als ich dann angefangen habe, mit ihm das alleine Ausreiten zu trainieren. Ja, das ist dann direkt mit einem Sturz meinerseits und Weglaufen von ihm geendet. Dazu dann aber später mehr. Also ich war natürlich trotzdem immer noch mega happy, dass ich ein eigenes Pferd hatte, aber schon im ersten Jahr habe ich halt gemerkt, so okay, ganz so Wendy-like ist es leider nicht. Nach einem halben Jahr, glaube ich, dass ich Merlin hatte, ist dann meine Reitlehrerin leider auch weggezogen nach Bayern. Und dann war natürlich die Frage, wie geht es dann jetzt weiter? Deswegen habe ich dann mit 2 Freunden quasi unser Training so untereinander gestartet. Also wir haben uns ganz viele DVDs angeschaut und Bücher gelesen und uns dann immer selber so ein bisschen gegenseitig unterrichtet. Da haben wir uns viel mit Horsemanship und der École de Légèreté beschäftigt. Das ist eine Reitweise nach Philipp Kahl. Der hat die entwickelt und gegründet. Kann ich vielleicht später auch in einem anderen Podcast mal mehr zu erzählen. Das mache ich auch beides nicht mehr so wirklich. Aber damals hat es uns sehr viel weitergeholfen. Ich habe auch direkt im ersten Jahr das Klickern mit dazu genommen. Also die Arbeit mit positiver Verstärkung über einen Klick und dann ein Futterlob. Da habe ich ihn zum Beispiel erstmal anfangs trainiert, dass ich ihn überhaupt am Kopf anfassen durfte. Denn das war schon ein absolutes No-Go. Also aufhalftern oder auftrensen ging einigermaßen. Aber ihn dann nochmal anzufassen, wenn er was am Kopf hatte, ging gar nicht. Weil er dann anscheinend immer irgendwie Schläge oder sonst was befürchtet hat. Ich weiß noch, beim Trensen hat er mich auch einmal über den kompletten Hof irgendwie gezogen, weil er sich diese Trense nicht anziehen lassen wollte. Und da habe ich dann eben gesagt, so kann das ja hier nicht weitergehen. Da muss ich irgendwie was ändern. Ich habe dann auch sowas mit ihm geübt, wie über Planen zu gehen, ganz viel Freiarbeit. Also da habe ich dann schon relativ schnell auch mehr Bodenarbeit dazu genommen und halt eben viel auch mit dem Klicker gearbeitet. Ich muss auch sagen, dafür wurden wir da in dem Stall auch alle, also auch meine Freunde, ein bisschen doof angeguckt, weil das eher so ein ja ganz normaler Dressur- und Springstall, Turnierstall war und ich will das überhaupt nicht werten. Es gibt ja auch ganz tolle Menschen, die ganz toll mit ihren Pferden arbeiten, auf Turniere fahren, aber ja, in dem Stall war das schon noch so ein bisschen klassisch, so von wegen, jetzt kommen die hier mit ihrem komischen Klicker um die Ecke. Aber wir haben es halt eben trotzdem durchgezogen. Ich habe trotzdem leider anfangs noch am Gebiss mit Longierhilfe longiert. Da hast du ja in der letzten Folge gehört, warum man das eigentlich nicht machen sollte und wieso das nicht so gut ist. Aber auch da habe ich dann relativ schnell gemerkt, da kommen wir nicht wirklich mit weiter, das tut meinem Pferd nicht gut. Da habe ich dann die Longenarbeit auch sehr schnell auf Kappzaumarbeit eben umgestellt. Bin dann dort im ersten Stall auch mit Merlin bei 2 Turnieren mitgeritten. Bei dem einen Turnier bin ich eine E- und A-Dressur gestartet, bei dem anderen nur eine E-Dressur. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in den E-Dressuren haben wir keine Platzierung gehabt, aber in der A-Dressur sind wir einmal sogar 2. geworden. Aber ja, das war tatsächlich überhaupt gar nichts für uns. Also die Turniere waren auch bei uns am Hof. Es war halt ein sehr großer Hof. Die haben immer ein großes Hofturnier dann auch veranstaltet. Deswegen bin ich da auch mitgeritten, weil ich halt nicht fahren musste. Ich glaube, mit der Hängerfahrt, das hat ihn auch immer sehr gestresst und aufgeregt, wenn er Hänger fahren musste damals. Ich glaube, dann wäre das Turnier auch ein Desaster geworden. Von daher, ja, habe ich so aber auch schon gemerkt, selbst ohne die Hängerfahrt. Ach, das ist einfach nichts für uns. In der Zeit habe ich ihm dann aber auch schon die Hufeisen abnehmen lassen, weil ich meinen Hufschmied nach ein paar Monaten gefragt habe. Anfangs habe ich das natürlich nicht hinterfragt. Ich war, wie gesagt, auch erst 14. Aber irgendwann habe ich den Hufschmied mal gefragt, so, sag mal, Andreas, braucht Merlin eigentlich Eisen? Und wenn ja, braucht er 4? Und er meinte so, nö, eigentlich hat er Hufe, die gut genug sind, dass der auch ohne laufen kann. Könntest du erstmal probieren, dass wir erstmal die Eisen hinten abnehmen und dann nach 1, 2, 3 Monaten die vorne auch. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Als wir die vorne abgenommen haben, war ein kleines bisschen fühlig. Da auf dem Hof gab's, also war halt auch sehr viel gepflastert, wo die Pferde dann zum Beispiel auch immer zur Wiese gebracht wurden und zurück. Und deswegen hatten wir dann gesagt, gut, dann packen wir noch mal ein paar Monate auf die Sommerweide, dass er einfach auf weichem Boden laufen kann und sich der Huf erstmal langsam an die Zeit ohne Eisen gewöhnen kann. Und ja, nach einem Jahr im Boxenstall, inklusive dieser Sommerweidenzeit, sind wir dann aber tatsächlich auch in den ersten Offenstall umgezogen. Mit meinen Freunden damals auch noch zusammen, mit deren beiden Pferden. Das war tatsächlich tatsächlich sehr, sehr schön da. Wir sind dann aber leider nur einen Sommer geblieben, weil der Stallbesitzer die Pferde da im Winter dann auch nachts gerne wieder in Boxen haben wollte. Und ich war dann damals so radikal mit meinen 15 Jahren. Ich habe dann gesagt, alles oder gar nichts. Jetzt will ich nur noch, dass er im Offenstall steht. Und ja, deswegen habe ich mir dann etwas anderes für ihn gesucht. Dann waren wir nämlich auch viele Jahre zusammen in einem Aktivstall. Im Herbst 2011 waren wir da also schon eingezogen. Also ich hatte ihn ja im Mai 2009 gekauft. Genau, dann waren wir ein Jahr bis Anfang 2010 in diesem Boxenstall, dann halt den Sommer über in dem kleinen Offenstall und dann halt eben ab Ende 2011 dann in dem großen Aktivstall. Das war auch, glaube ich, so meine glücklichste Zeit für mich damals mit Merlin. Da bin ich ja noch zur Schule gegangen, beziehungsweise habe dann Abi gemacht und angefangen zu studieren. Da hatte ich also ziemlich viel Freizeit. Ich bin also unfassbar viel mit ihm ausgeritten. Wir sind stundenlang durch den Wald am Bückeberg gestreift. Ist übrigens eine sehr schöne Ausreitgegend. Also wer da im Landkreis Schaumburg oder in der Nähe ist, fahrt da gerne mal hin mit euren Pferden. Weil da habe ich halt auch eben sehr dran gearbeitet, dass man dann auch mit ihm alleine ausreiten gehen kann. Das habe ich mir schrittweise erarbeitet. Und ja, ich glaube, wir waren dann so zu unseren Hochzeiten im Sommer tatsächlich so 4-5 Stunden, mit Pausen natürlich, aber ja, da waren wir schon immer lange unterwegs dort im Wald. Wir haben dann von dort aus auch unseren Wanderritt 2015 gestartet. Da sind wir einmal knapp 90 Kilometer durchs Weserbergland in 3 Tagen gezogen mit einer Freundin von mir. Von Wendhagen sind wir über Steinbergen nach Hohenrode und von da aus wieder zurück nach Wendhagen laufen und geritten. Falls das irgendjemandem was sagt, Schaumburg ist jetzt nicht ganz so groß. Wir sind aber tatsächlich auch an der Schaumburg, also der Burg da im Wald, vorbeigeritten. Das war ziemlich cool. Auf diesem Wanderritt ist auch tatsächlich sehr, sehr viel spannendes Zeug passiert. Da kann ich ja vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Du kannst ja auch gerne mal kommentieren oder mir eine Nachricht schreiben, wenn dich das interessieren würde, das Thema Wanderreiten. Genau, also da hatten wir wirklich viele schöne Jahre. Dann wurde aber leider dort die Haltung ein bisschen umgestellt. Deswegen sind wir dann einige Jahre später nochmal umgezogen. Also wir hatten leider in unserer Zeit zusammen sehr, sehr viele Stallwechsel aus verschiedenen Gründen. Weil zum Beispiel auch in dem Stall, in dem wir dann Ende 2015 eingezogen sind, war dann im Winter unfassbar viel Schlamm und Matsch und alles. Merlin war dort nur krank, weil ihn die Haltung da, glaube ich, einfach sehr gestresst hat. Daher sind wir dann im Sommer 2016 erneut umgezogen, weil ich halt gesagt habe, noch einen Winter mit dem ganzen Matsch möchte ich jetzt hier nicht erleben. Da stand er dann in einer Zweiergruppe mit einem anderen Wallach in einem kleinen Offenstall. Das hat auch wirklich recht lange gut funktioniert mit den beiden. Er hat leider nie wirklich gelernt, alleine zu bleiben. Also wenn die mit dem anderen Wallach was gemacht haben, musste Merlin immer so mehr oder weniger alles noch im Blick behalten. Aber dort in dem Stall habe ich ihn dann tatsächlich auch auf gebissloses Reiten umgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, wir kommen mit dem Gebiss nicht wirklich weiter. Er fand das immer blöd. Also mit dem Gebiss hat er zum Beispiel ständig die Zunge nach oben hochgezogen, auch wenn man gar nichts am Gebiss gemacht hat. Er hatte auch immer einen sehr unglücklichen Gesichtsausdruck und deswegen habe ich dann auch gesagt, wenn ich ihn reite, dann ohne Gebiss. Also ich habe überhaupt nichts gegen Gebisse. Ich arbeite auch mit meinen Schülerinnen und so auch gern mit Gebiss, aber für mein Pferd war es einfach nichts. Deswegen haben wir das umgestellt. Das hat dann auch sehr gut funktioniert. Aber tatsächlich ging dann auch so ein bisschen seine erste Krankheitsgeschichte los. Ich glaube, 2018 hatte er einen kleinen Defekt am Unterstützungsband der tiefen Beugesehne vorne rechts. Genau, 2018 war das. Das war nämlich kurz vor meinem Sprachkurs in Frankreich, wo ich mal 2 Wochen lang weg war. Das war irgendwie mein erster Auslandaufenthalt seit Jahren. Und ja, natürlich hat sich mein Pferd ein paar Wochen vorher verletzt. Das war ein bisschen blöd. Also er wurde super betreut von den anderen, aber ich konnte den Kurs natürlich nicht mehr stornieren. Bin dann irgendwie mit Bauchschmerzen dahin geflogen, aber er hat dann alles gut überstanden. Genau, da musste ich ihn danach aber natürlich auch erstmal wieder antrainieren. Dann hatten wir 2019 eine OP, weil er ein Hämatom in der Nasennebenhöhle hatte. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber es geht anscheinend. Da hatte er den einen Tag auf einmal ganz fürchterliches Nasenbluten, als ich abends nach der Arbeit zum Stall kam. Also da war ich dann auch schon fertig mit dem Studium und hatte schon angefangen, festangestellt zu arbeiten. Ja, da wusste ich natürlich erstmal nicht, was los ist. Tierarzt gerufen, dann wurde ihm erstmal was gespritzt und geguckt, ne, hier, das müsste jetzt besser werden. Am nächsten Tag hatte er es dann aber schon wieder. Ja, mein Tierarzt hätte halt auch an dem Tag dann gar nicht kommen können, beziehungsweise nicht so kurzfristig, weil er gerade ganz woanders unterwegs war und zwar dann auch schon irgendwie 19 Uhr oder so. Und dann meinte er auch, dann fahr lieber in die Klinik, lass das abklären, weil so Nasenbluten kann ja auch irgendwie was mit der Lunge zu tun haben. Genau, und dann wurde er in der Klinik erstmal da abends untersucht. Man konnte jetzt aber so an der Lunge und so erstmal nichts feststellen. Dann war halt eben die Frage, ne, es muss irgendwie aus dem Kopfbereich kommen. Es war dann aber zu spät, um dann da noch weiter Diagnostik zu machen. Dann wurde am nächsten Morgen ein CT von ihm gemacht, also wo er tatsächlich tatsächlich dann ja in Vollnarkose musste, sodass der Kopf dann in das CT reingeschoben werden konnte. Und dann kam halt eben raus, dass er eben ja diese Blutansammlung, dieses Hämatom da in der Nasennebenhöhle hat. Das wurde dann mit so einer Schlüssellochtechnik-OP dann rausoperiert. Ist auch ganz spannend, wenn man ihm vorne so über die Stirn streicht, dann merkt man auch, dass er da so eine kleine Delle im Schädel hat, weil dieses Loch im Schädel halt nie komplett zugeheilt ist. Also man merkt einfach da einen Unterschied vom Knochen her. Also es ist zugeheilt, aber man merkt, dass der Knochen da anders ist. Das ist ganz spannend. Das hat er aber auch sehr gut überstanden und da kam auch nie wieder irgendwie was in dieser Geschichte. Leider hat er aber auch immer mal wieder Probleme mit dem Auge gehabt, also dass er immer mal wieder im Sommer, wenn irgendwie Fliegen dran kamen, irgendwie ein angeschwollenes Auge hatte. Leider hatten meine damaligen Tierärzte dem anscheinend nie so ganz Beachtung geschenkt, dass das mehrfach aufgetreten ist. Also es wurde natürlich immer behandelt, aber irgendwie hat sich anscheinend keiner gedacht, das tritt bei ihm ja öfter auf, könnte das was Chronisches sein? Bis ich dann irgendwann mal das Gefühl hatte, dass er tatsächlich auch nicht mehr so gut gucken kann, wo ich mir dachte, nee, dafür ist er jetzt eigentlich mit 19, 20, ja, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber dass er auf einmal so schlecht gucken kann, ist ja irgendwie auch unnormal. Dann hatte ich nochmal eine Augenspezialistin kommen lassen, die dann die Diagnose periodische Augenentzündung gestellt hat. Das hatten wir dann erstmal mit so einer Injektion behandelt. Sie meinte halt, besser wäre es immer mit einer OP, aber ich hatte dann halt eben auch Angst, weil er ja nicht mehr der ganz Jüngste war, direkt eine OP machen zu lassen. Genau, dann hatten wir das erstmal so behandelt und dann war auch erstmal Ruhe. Das war 2020, genau. Am 01.01.2021 bin ich dann tatsächlich in die Wedemark umgezogen, also raus aus dem Landkreis Schaumburg. Da musste Merlin dann natürlich auch unbedingt mitkommen, weswegen wir dann nochmal den Stall gewechselt haben. Das war dann auch eine für ihn, glaube ich, die jemals längste Hängerfahrt, zumindest in meinem Besitz. Ich glaube, das waren dann schon so 60, 70 Kilometer. Dann auch noch mit Autobahn. Also da war ich damals tatsächlich sehr aufgeregt und ich war sehr gestresst. Er hat es aber sehr, sehr gut gemeistert. Und dann haben wir halt eben in der Wedemark gewohnt. Da sind wir dann auch nochmal umgezogen, weil das Stallsystem für uns auch nicht so gut funktioniert hat. Und ja, in dieser Zeit, also seitdem wir in der Wedemark sind, also von 2021 bis jetzt, gab es dann auch tatsächlich nochmal verschiedene gesundheitliche Probleme. Er hatte zum Beispiel dann doch nochmal eine Augen-OP, eine sogenannte Vitrektomie, wegen seiner periodischen Augenentzündung. Die Tierärztin meinte nämlich damals zu mir, bei dieser Injektionstherapie kann es durchaus sein, dass die danach stabil bleiben, dann nie wieder was passiert. Aber es kann halt eben auch sein, dass es doch nochmal wiederkommt und dann muss man halt die OP machen, weil ja, dann hat halt die Behandlung eben nicht gut angeschlagen. Er hat die OP aber auch sehr, sehr gut überstanden zum Glück. Also das Gute bei dieser OP ist auch, dass sie ihre Sehkraft behalten. Ich gehe da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe. Ich weiß gar nicht, ob das Not tut. Und ich bin ja nun auch keine Tierärztin. Aber sie können auf jeden Fall halt ihre Sehkraft behalten. Es wird halt nur der Glaskörper im Auge quasi einmal ausgetauscht. Also die Flüssigkeit. Und ja, das an sich hat er gut weggesteckt. Aber er musste insgesamt 8 Tage in der Klinik bleiben. Und weil er ja nun schon seit Jahren ein Offenstallpferd ist, ist er halt diesen Stress und dieses Eingesperrtsein in der Klinik ja überhaupt nicht gewohnt. Und dadurch hat er richtig krass Magengeschwüre dort bekommen. Also ich habe schon gemerkt, dass es so von Tag zu Tag, dass er so ein bisschen unwilliger wurde vom Anfassen her. Und den einen Tag kam ich hin, ich glaube, das waren 2 Tage nach der OP, wo ich ihm nur vorne die Decke aufmachen wollte. Er war nämlich im Winter in der Klinik, im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und das heißt, er hatte halt immer eine leichte Decke an. Als ich vorne nur die Verschlüsse aufmachen wollte, hat er schon nach mir geschnappt, was ich so auch nicht von ihm kannte. Da war mir dann schon klar, okay, der muss jetzt irgendwas mit dem Magen haben. Gott sei Dank waren wir ja schon in der Klinik, konnten also relativ einfach eine Gastroskopie machen lassen. Also wo halt einmal mit der Kamera in den Magen geschaut wird. Und ja, er hatte dann tatsächlich Magengeschwüre 3. Grades bekommen aufgrund des Stresses, die dann auch noch behandelt werden mussten. Es wurde dann auch natürlich deutlich besser, als er endlich nach Hause durfte. Aber ja, das war auch so eine Odyssee, die man nicht nochmal braucht. Ein Jahr später musste ihm leider alle Schneidezähne gezogen werden wegen der Krankheit EOTRH. Das ist eine Abkürzung, die steht für Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis. Langer, sperriger Begriff. Ich weiß, das ist eine Zahnerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, bei dieser Krankheit werden aus unerklärlichen Gründen die sogenannten Odontoklasten wieder aktiv. Die sorgen dafür, dass beim jungen Pferd die Milchzähne ausfallen, die greifen dann aber in Anführungszeichen halt eben beim älteren Pferd die bleibenden Zähne an, was natürlich zu kaputten Zahnwurzeln und Schmerzen führt. Und die Hyperzementose bedeutet, dass sich da der Zahnschmelz quasi oder der Zahnstein so krass vergrößert, dass der Zahn quasi nicht mehr ins Zahnfach im Kiefer passt. Und ja, auch das macht Schmerzen. Und deswegen mussten bei Merlin die Schneidezähne raus. Ich glaube, 3 oder so wären noch in Ordnung gewesen. Aber die waren dann auch so willkürlich verteilt, dass der Tierarzt auch gesagt hat, das macht keinen Sinn, die müssen raus. Und dann wurde bei ihm auch leider noch die Diagnose equines Asthma gestellt. umgestellt. In dem einen Stall hat er nämlich auch angefangen zu husten. Also er hatte auch früher noch in Schaumburg ab und zu mal gehustet, aber auch da gibt es dann ja meistens ein Pulver vom Tierarzt. Man soll dann gucken, dass es wieder besser wird. Aber im Laufe der Zeit hat sich darüber leider ein equines Asthma entwickelt, was wir dann halt auch behandelt haben. Ich habe ihm dann auch einen Inhalator gekauft. Wir haben die Fütterung und Haltung eben auch nochmal umgestellt. Deswegen ist er dann halt auch leider nochmal umgezogen, weil er halt nicht mehr in einem Stall stehen konnte mit trockenem Heu. Genau, jetzt bekommt er aktuell Heulage. Wollte ich eigentlich nie, aber er kommt damit zum Glück sehr gut zurecht. Und Klopf auf Holz, er ist tatsächlich auch aktuell schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren symptomfrei und stabil mit seiner Atmung, was mich natürlich sehr freut, weil diese Krankheit ja auch nochmal andere Ausmaße nehmen kann. Genau, und dann habe ich ihn halt eben auch 2022 in seine Rente als Reitpferd geschickt, weil er halt durch diese ganzen OPs und Erkrankungen einfach beim Auftrainieren nicht wirklich vorankam, beziehungsweise wir halt immer wieder zwangsweise eine Pause einlegen mussten, weil halt die OP war oder jene OP oder die Lunge wieder oder dies oder das. Deswegen habe ich dann auch gesagt, am Ende ist es jetzt irgendwie nur noch für mich gefühlt Stress und Druck, ihn wieder auftrainieren zu müssen, in Anführungszeichen, wenn ich nochmal reiten will. Dann habe ich gesagt, ich glaube mittlerweile, ihm schadet es glaube ich nicht, wenn er nicht mehr geritten wird. Ich glaube, er hat da nichts gegen, jetzt kein Reitpferd mehr zu sein. Und dann habe ich halt eben auch gesagt, gut, dann muss ich da halt jetzt drauf verzichten. Ich bin ihn immer sehr, sehr gerne geritten. Aber wenn es für ihn jetzt einfach körperlich nicht mehr gesund machbar ist, dann ja, muss es halt auch nicht sein. Aber wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ist er jetzt trotzdem immer noch ziemlich fit für sein Alter. Es wird mir auch immer wieder gesagt, dass er eben ja für das Alter auch noch wirklich sehr gut aussieht, was mich natürlich sehr freut. Aber ja, geritten wird halt einfach nicht mehr. Genau, und dann hatte ich ja vorhin auch schon einmal kurz gesagt, dass ich einmal von ihm gestürzt bin bei unserem ersten oder zweiten Ausritt alleine. Da wollte ich auch noch einmal ganz kurz was sagen. Ich habe zum Glück keine Unfälle jemals mit Merlin gehabt, also keine wirklichen Unfälle. Insgesamt bin ich auch nur 4-mal in all den Jahren runtergefallen. Bei dem ersten, das habe ich ja schon erwähnt, da bin ich halt mit ihm alleine ausgeritten. Ich glaube, wie gesagt, das war das 2. Mal. Ich habe an dem Tag schon gemerkt, dass er ja schon so ein bisschen nervös und gestresst war, weil es auch windig war. Und ja, ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn, das war ja die Zeit, wo ich noch so 14, 15 war, hatte mir aber für den Tag vorgenommen, ich will heute alleine ausreiten gehen und ich will ein Stückchen weiter reiten als beim letzten Mal. Ja, und natürlich, er war eh schon nervös, dann flog aus dem Graben neben uns ein Vogel auf, er hat sich mega erschrocken, ist aufs Feld gesprungen, hat sich einmal 180 Grad gedreht, mich dabei verloren und ist Richtung nach Hause gelaufen. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, weil ich halt auf den weichen, ungepflügten Acker gefallen bin. Und Merlin ist zum Glück auch nichts passiert. Wir waren ja noch nicht weit weg vom Hof. Und tatsächlich ist er zum Glück zu zwei Mädchen gelaufen, die gerade mit ihren Ponys spazieren waren, die er von unserem Stall halt kannte. Und dann haben sie ihn eingefangen und dann kam ich auch schon um die Ecke gerannt und konnte ihn wieder entgegennehmen. Also es war zum Glück sehr unspektakulär. Es hätte echt schief gehen können, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Der zweite Sturz, der war dann auch wieder mein Fehler. Das war auch noch in dem ersten Stall. Da habe ich dann halt eben, wie gesagt, ganz langsam danach angefangen, mit ihm alleine auszureiten, bis es dann irgendwann auch gut geklappt hat. Ich habe das wirklich kleinschrittig dann aufgebaut, auch daraus gelernt, ne? Wenn er schon nervös ist, gehe ich vielleicht nicht mit ihm raus und solche Sachen. Aber irgendwann hat es dann tatsächlich sehr gut funktioniert und wir hatten da bei dem Stall so eine kleine Geländestrecke, die um ein Feld drumherum ging mit so kleinen Sprüngen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich einmal schon diese Geländestrecke einmal komplett drumherum geritten bin und dann aber nochmal umgedreht bin, weil ich gesagt habe, so, jetzt will ich diesen einen Sprung noch nehmen. Und Merlin hatte wahrscheinlich schon gedacht, naja, wir gehen jetzt nach Hause, weil wir sind ja schon einmal die Geländestrecke durch. Und dann drehte ich aber nochmal um und bin mit ihm noch über den Sprung gesprungen. Und ich weiß, man soll Pferde mal nicht vermenschlichen, aber ich glaube, er hat sich schon gedacht so, du blöde Kuh, wir waren doch eigentlich schon auf dem Rückweg, jetzt willst du hier noch springen. Weil er hat wirklich nach dem Sprung einmal gebockt, ich bin direkt runtergeflogen, lag dann da im Gras, er ist neben mir stehen geblieben und hat einfach gefressen. Also er war überhaupt nicht aufgeregt oder sonst was. Ich glaube, der wollte mich wirklich nur loswerden, um zu sagen, so nicht, Fräulein. Also auch da, Gott sei Dank, nichts passiert. Beim dritten Sturz, das war dann schon viele, viele Jahre später, das war noch in Schaumburg, da war es tatsächlich so, da bin ich auf den Platz geritten, es war Winter, ich hatte mir so einen Kunstfellüberzug für den Sattel geholt, damit einfach der Hintern beim Reiten nicht so kalt war. Und wie es dann manchmal ist, im Winter, wenn sie dann nicht ganz so viel sich bewegen können, weil alles eingefroren ist, dann sind sie ja auch mal ein bisschen wirliger, sag ich mal, von ihrer Energie her. Dann hat er einmal gebockt beim Angaloppieren oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, in welcher Situation. Oder er hat sich vor irgendwas erschrocken, ist losgelaufen, hat einmal gebockt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich dann dieser Fellschoner vom Sattel verabschiedet und damit natürlich auch mein Halt im Sattel. So bin ich dann nochmal runtergefallen. Und der vierte und letzte Sturz, das war tatsächlich beim Ausreiten. Da sind wir einen Berg hochgetrabt und vor uns ist dann aus dem Gras irgendwie ein Hase aufgesprungen, so 2 Meter von uns entfernt. Da hat sich Merlin natürlich tierisch erschrocken, als der auf einmal hochsprang und wegrannte. Auch da, er wollte sich um 180 Grad drehen und den Berg wieder runterlaufen. Aber tatsächlich ist er beim sich drehen umgefallen und ich dann halt mit ihm. Aber er ist nach rechts gefallen, ich nach links oder andersrum, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er zum Glück nicht auf mir gelandet. Das hätte ja auch nochmal unschön ausgehen können. Ja, genau, deswegen, das für diesen Unfall kannte ja oder Sturz kannte, konnte ja auch wirklich niemand was. Das war ja einfach blöder Zufall, dass genau in dem Moment der Hase da rumlief. Wie gesagt, die anderen Stürze, da war definitiv ich dran schuld und nicht das Pferd. Genau, also auch da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mit diesem Pferd wirklich unfassbares Glück gehabt, dass nie irgendwas Wildes passiert ist, auch auf unserem Wanderritt nicht. Und ich muss dazu aber auch sagen, diese letzten 2 Stürze, da bin ich ohne Helm geritten und ich muss sagen, da hatte ich wirklich Glück, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Man muss ja wirklich nur mit dem Kopf irgendwie blöd auf einen Stein knallen im Gelände oder auch auf dem Reitplatz hätte ich ja irgendwie in der Bande landen können oder so. Also im Zaun ist es überhaupt nichts passiert, aber das würde ich auch nie wieder so machen. Also mittlerweile trage ich immer einen Helm beim Reiten, egal ob auf dem Platz oder beim Ausreiten. Ich hoffe, das ist eine kleine Warnung hier für dich, dass du das auch so machen wirst, denn es geht leider nicht immer so glimpflich aus. Ich würde sagen, das sind jetzt auch so die wichtigsten Punkte zu mir und Merlin, also so mehr oder weniger einmal unsere ganze Story, von wo wir kamen, was wir so erlebt haben, was wir halt eben auch für Krankheiten und Unfälle und so hatten. Und ich glaube, abschließend möchte ich einfach nur mit den Dingen, die ich durch ihn gelernt habe. Ich würde tatsächlich sagen, dass sich mein Denken über Pferde grundlegend gewandelt hat. Also ich weiß, das sagen wahrscheinlich alle, die schon länger ein Pferd haben, aber es ist auch einfach so, muss man einfach mal sagen. Man lernt einfach immer so unfassbar dazu durchs eigene Pferd. Ich bin ja von der klassischen negativen Verstärkung hin zum Klickern gekommen, von Gebiss auf Gebisslos umgestiegen, von Dressurarbeit zu ganz viel Geländetraining, wieder zurück zur Dressur und jetzt halt eben mittlerweile nur noch Bodenarbeit. Durch ihn habe ich ja überhaupt erst so viel Bodenarbeit kennengelernt, also in dem Stall, wo ich halt vorher meine Reitbeteiligung hatte. Da gab es halt Reiten, Longieren und Laufen lassen in der Halle und ja, mehr nicht. Deswegen also diese ganze vielseitige Ausbildung am Boden habe ich ja auch erst durch ihn kennengelernt. Ich habe ja auch verschiedene Reitweisen ausprobiert. Legereté hatte ich ja schon angeteasert, aber auch sowas wie Signalreiten. Western haben wir mal so ein bisschen reingeschnuppert. Und ja, bin aber auch da dann wieder zurück zur Klassik gekommen. Ich habe mich durch ihn oder für ihn ganz viel weitergebildet über Kurse, auch online. Das kam ja auch während Corona dann so richtig ins Rollen in der Pferdewelt. Früher halt eben ganz viel mit Büchern und DVDs. Und ich habe natürlich in all den Jahren auch immer Unterricht genommen. Und obwohl ich mich doch auch sehr viel im Pferdebereich weitergebildet habe, hätte ich mir trotzdem früher noch mehr Wissen um Krankheiten und Fütterung und sowas gewünscht. Denn ich weiß, dass ich auf jeden Fall die erste Zeit meinen Fokus auf jeden Fall vor allem aufs Training gelegt habe, auf Training und Reiten und gar nicht so sehr um das Drumherum, was ja aber auch sehr wichtig ist. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich da das Asthma hätte verhindern können, wenn ich mir da früher darüber bewusst gewesen wäre. Aber ja gut, jetzt ist es so, wie es ist und er kommt ja auch zum Glück, wie gesagt, gut damit klar, ist symptomfrei, aber naja. Also hätte ich mich da früher um sowas gekümmert mit den Krankheiten und der Fütterung, ja, vielleicht wäre es dann anders gekommen, aber man kann ja auch immer nur das tun, was man tut und ich denke, wenn man sich weiterbildet, egal in welchem Bereich aus der Pferdewelt. Das ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man es nicht tut. Deswegen auch hier, lern für dein Pferd, versuch dich weiterzubilden. Niemand ist perfekt. Das bedenke dabei natürlich immer bitte. Man kann nicht alles wissen, aber man darf halt auch einfach nicht aufhören zu lernen. So, das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge, oder? Fast schon ein bisschen schnulzig. Aber auch hier muss ich tatsächlich sagen, es ist einfach so. Auch ich lerne jetzt ja immer noch weiter dazu. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Von daher, ja, ich hoffe, dir hat dieser persönliche Einblick in meine Geschichte mit meinem Pferd gefallen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, je nachdem, wann du dir diese Folge anhörst. Und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!